Moin, moin, St. Pauli. Moin, moin. Tja, seid ihr noch traurig? Seid ihr noch traurig, dass wir aus dem Pokal ausgeschieden sind, aus dem Viertelfinale als Verlierer hervorgegangen sind? Ich muss zugeben, ja, ein bisschen traurig war ich natürlich auch. Aber nachdem ich bemerkt hatte, dass das Millerntor eine seiner, in meinen Augen, wichtigsten Fähigkeiten scheinbar verloren hat, nämlich das Verlieren, das anständig Verlieren, das mit Würde Verlieren, das dem Verlieren eine Magie einzuhauchen, die in der Vergangenheit mich immer mehr zum St. Paulianer gemacht hat, der eine Kunst, eine Haltung, die bei Gewinnern Respekt ausgelöst hat. Vielleicht sogar Neid, weil sie nämlich ausgepfiffen werden, wenn sie nicht performen, wenn sie nicht Leistung bringen, wenn sie nicht Gras fressen oder sonstige komische Dinge, die sich Freunde der neoliberalen Verwertungslogik so ausdenken und sich in unserem Sport leider sehr breit gemacht haben. Ich finde, die Boys in Brown hatten sich ein stadionweites You'll Never Walk Alone nach dieser Leistung zweimal zurückzukommen. Einmal in den regulären 90 Minuten und einmal in der allerletzten Aktion nach 120 Minuten. Und ich muss nicht selbst Profifußballer gewesen sein, um zu wissen, auf welcher allerletzten Rille du in der 120. Minute auch mental läufst. Das ist schon ein echter Wumms gewesen, den die Spieler des FC St. Pauli da in der 120. Minute aus sich herausgedrückt haben. Ich fange einfach mal mit dem Ende an. Die Flanke von Sinani, der genau aus solchen Video-Sessions bekannt ist, nämlich aus punktgenauen Flanken, auch noch, wenn anderen Leuten die Präzision ausgeht, weil sie keine Kraft mehr haben. Genau so eine Flanke auf Carlo Bucalfa, der seit geraumer Zeit in diesem Kader einfach um Anschluss bemüht ist und dem dann das 2:2 in der 120. Minute gelingt. Boah, das ist doch alleine schon eine Geschichte, die dieses Stadion nach dem verlorenen Elfmeterschießen gefälligst die Schals hochzuheben hat und die Stimmbänder, solange sie noch funktionieren, hätten weiten müssen in ein fulminantes You'll Never Walk Alone. Und wer auch diese dummerhaftige Jubelei der Düsseldorfer gar nicht mehr so aufgefallen, wenn wir uns mehr um uns selber gekümmert hätten, um unsere Niederlage. Und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es so, dass im Zuge dieser ersten Niederlage seit April letzten Jahres, und jetzt in Klammer auf, fangen natürlich die Spitzfindigen unter uns an zu behaupten, wir wären ja in der regulären Spielzeit gar nicht geschlagen gewesen, also würde unsere ungeschlagen Serie zumindest in der Liga weitergehen und natürlich eigentlich auch offiziell im Pokal, was natürlich Unsinn ist, weil im Pokal wird man geschlagen oder man gewinnt. Das ist der Witz an dem ganzen Wettbewerb. Und deswegen sind wir natürlich geschlagen worden. Und es tut auch wirklich ganz gut, finde ich, wieder verwundbar zu sein. Weil, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Reaktionen um mich herum sind alle von einem Anspruch geleitet, gepeinigt sogar, den ich eigentlich an die Müllverbrennungsanlage verorte, mit der ich auch Oliver im Blutgrätsche-Podcast regelmäßig aufziehe. Denn der FC St. Pauli, ja, hat vielleicht die beste Chance seit zwei Jahren, die zweitbeste oder die beste Chance in der Ära Bornemann wirklich auch aufzusteigen. Wir sind Erster, verdient Erster, haben jetzt das allererste Mal im Pokal verloren und urplötzlich kommen die Schuldzuweisungen. Ich meine, klar, man kann sich in der Aufregung, in der Enttäuschung dem natürlich nicht ganz entziehen. Auch Markus meinte salopp auf dem Beton der Nord, ein bisschen enttäuscht, dass der dreifache Hartl, und damit meint er natürlich die 100% Chance plus den beiden verschossenen Elfmetern, in die Geschichte des FC St. Pauli eingehen wird. Ja, natürlich wird die eingehen, aber so ist Geschichte nun mal. Sie wird geschrieben von Protagonisten und die sind entweder Helden oder tragische Helden. Und mir sind unsere tragischen Helden immer lieber gewesen, weil sie einfach zu St. Pauli gehören. Menschen, die alles richtig machen, Menschen, die alles können, die spielen selten beim FC St. Pauli. Ob es jetzt die erste oder die zweite Liga ist. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber mir ist das immer aufgefallen. Spieler, die in mein Herz es geschafft haben, die hatten immer irgendwo ein Handicap. Das war bei Finn Bartels so. Der konnte am Ball fast alles, nur keine Tore schießen. In dem Moment, wo er das auch noch konnte, hat er den FC St. Pauli verlassen. Florian Bruns ist auch so jemand, der quasi alle Jubeljahre mal zu Champions League-Format aufkochte und ansonsten eher der Schönheit als der Effektivität sein Ohr lieh. Das war mir auch immer sehr sympathisch. Was wäre denn gewesen, wenn er die wundervollen Tore und Vorlagen, die er uns beschert hat, mit diesem stilvollen Gang oder Laufgang, möchte ich mal sagen, dieser Anmut, die er hatte, wenn er das auf effizientem Torjägerniveau gemacht hätte, dann wäre er doch nach einem halben Jahr oder so schon nicht mehr beim FC St. Pauli gewesen. Also, das ist gerade Hartl trifft, finde ich natürlich auch bezeichnend für diese wahnsinnige Woche, die jetzt hinter uns liegt. Erst wird er vom Kicker zum Mann des Spieltags durch sein Tor in Düsseldorf und seine Torvorlage in Düsseldorf. Und dann wird er zum tragischen Helden. Und eines muss man denn auch noch sagen, der bei Hartl gibt es vielleicht noch Beißhemmungen. Bei Burchard auch, weil man kann ja diesem armen Menschen, der jetzt zweimal im Pokal ja quasi nicht das Prädikat fantastischer Rückhalt bekam, der aber auch wirklich nur diese beiden punktuellen Chancen bekommen hat, seine sehr, sehr große Qualität zu zeigen. Auch ein tragischer Held aus meiner Sicht. Bei denen gibt es noch Beißhemmungen. Also keiner sagt, ey, Hartl, du Nuss oder sowas ähnliches. Habe ich auch nicht über Burchard gelesen. Da gibt es sozusagen eine Blitzableitung, einen kurzen Kurzschluss in Richtung Fabian Hürzeler. Und das finde ich ehrlich gesagt am bemerkenswertesten, was hier gerade in der Fanschaft des FC St. Pauli etwas näher dran am Verein, etwas weiter weg vom Verein, ist eigentlich egal, ob man in die Mopo-Kommentarspalte schaut, in Facebook, in private Gruppen oder private Äußerungen, in Svediverse, vercoacht, verjuxt, verhoben, irgendwas. Verzockt vor allem, Und verbohrt ist er auch noch der Fabian Hürzeler. Und auf den prasselt das gerade alles ein. Und ich finde die Art und Weise, wie er damit umgeht, finde ich bemerkenswert. Denn er ist nicht nur schuld daran, dass wir verloren haben im Pokal, weil er Saad und Saliakas nicht aufgestellt hat. Das hat Markus in unserer Chatrunde schon bemängelt, als die Aufstellung klar rauskam. Hat er gesagt, schon ja, der erste Trainer, nee, was hat er gesagt? Der erste Aufstellungsfehler. Der erste. Ja, wahrscheinlich hat er noch weitere vermutet, aber es kam keine mehr. Auf jeden Fall hat Fabian Hürzeler in seiner Funktion als FC St. Pauli Trainer, der uns ja aus einer, wenn man das nochmal kurz nicht vergessen darf, vor einem Jahr standen wir kurz vor dem erfolgreichen Abstiegskampf und da hat Fabian Hürzeler mit seiner Art zu trainieren uns rausgeholt und er hat dem FC St. Pauli das beigebracht, was er selbst unter Prinzipien verortet. Er ist ein sehr strukturierter, junger Trainer, an dem so faszinierend ist, und das musste ich mir auch erst erschließen, muss ich erst mal ein bisschen hintergucken. Das Faszinierende an Fabian Hürzeler finde ich, dass er so ganz wenig impulsgetrieben ist, wenn es um seine Arbeit als Trainer geht. Jetzt nicht als Mensch auf der Tribüne. Ja, Quatsch. Ach, ja, genau. Auf der Bank und dann eben auf der Tribüne, wenn er mal wieder gelb-rot bekommt von Herrn Stegemann, der lustigerweise keine Karte über hatte für den Torwarttrainer von Düsseldorf, der beim Elfmeterschießen hinter dem Tor rumhampelte und Kastenmeier Tipps geben wollte, wer denn unserer Spieler wohin schießen würde. Den hat er zwar hier weggejagt, aber eine Karte hatte er nicht mehr. Die hat er nur für Fabian Hürzeler, und ich glaube auch, dass Fabian Hürzeler zu den Trainern gehört, durch die sich Schiedsrichter provoziert fühlen, weil er sich natürlich in der Regel aufregt, wenn er recht hat, weil er nämlich dieses Spiel sehr gut lesen und die kleinen, aber feinen Parteilichkeiten, die kleinen, aber feinen Ungereimtheiten in Situation ABC vergleicht und den Finger verbal laut oft in die Wunde legt und sagt, nee, Freunde, da habt ihr euch hier so ein bisschen vergaloppiert, und das haben wir bei der ersten gelben Karte aus meiner Sicht richtig und bei der gelb-roten auch. Aber ich wollte zurück zu der Struktur und den Prinzipien, die Fabian Hürzeler dem FC St. Pauli beigebracht hat. Und das ist etwas, was mir persönlich in meiner nicht sehr viel längeren Coaching-Karriere auch immer wieder unterkommt und mit dem ich sehr viel mehr Probleme habe als der durchaus viel jüngere Fabian Hürzeler, nämlich sich nicht durch Impulse oder das Tagesgeschäft aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern stoisch und konzentriert an Prinzipien zu arbeiten, an dem Einüben von praktischen Erfahrungen in also etwas wie ein Handlungsset, das die Spieler autark auf dem Rasen erledigen können. Er hat beim Spiel nach Düsseldorf oder nach dem letzten Heimspiel, weiß ich nicht mehr ganz genau, hat er gesagt, er möchte Entscheider auf dem Platz. In dem Moment, wo er an der Linie steht, kann er sich zwar noch aufregen, er kann auch von außen eingreifen durch Auswechslungen und so, aber die Entscheidungen, die müssen auf dem Platz getroffen werden, und zwar in seinem Sinne. Und dazu muss er dem Team nicht haarklein sagen, was sie bei welcher Situation machen müssen. Also das, was man in Deutschland die letzten 25, 30 Jahre probiert hat, jungen Leuten quasi so etwas wie Schemata aufzupressen, wo sie wann in welchen Raum zu laufen haben, um welchen Pass und welche Quote zu erwarten, sondern das Ganze sehr viel generischer zu fassen und aus der Erfahrung, gemeinsamen Erfahrung, Prinzipien abzuleiten, bei denen man idealerweise in einer sehr schnellen Entscheidungsgeschwindigkeit autark als Spieler oder als Team auf dem Platz entscheidet. Da gibt es natürlich auch eine Hierarchie. Willi, Markus und ich sind da uns endlich mal einer Meinung. Der Chef auf dem Platz ist Erik Smith. Und wenn der ein falsches Prinzip anwendet oder auch mal ein paar Fehler macht, vielleicht müde ist, dann ist das ganze Team gehandicapt. Aber ich wollte darauf hinaus, dass zu diesen Prinzipien von Fabian Hürzeler zwei Dinge gehören, die zum einen nur vordergründig sich ausschließen. Und das eine ist Kontinuität auf den Positionen. Und das ist Kontinuität beispielsweise bei der Startaufstellung in der Liga. Und das andere ist, dass niemand im Kader sich ausgeschlossen fühlt. Dass man grundsätzlich die Konkurrenz hochhält, und die Konkurrenz kannst du nur hochhalten, wenn bei jedem Spiel von vornherein klar ist, dass meine Position kann auch jemand anders im Team einnehmen. Und der kann die Prinzipien genauso anwenden, wie ich das kann. Vielleicht nicht genauso gut, weil er nicht so eingespielt ist, aber grundsätzlich ginge das. Und das ist ein Prinzip, das verfolgt er, seitdem er unser Trainer ist. Und deswegen war keiner von uns verwundert, dass er Sascha Burchardt als Pokalkeeper aufgestellt hat, um ihn auch dafür zu belohnen, dass er so mit dem Team arbeitet. Das hat er auch vorher gesagt. Er hat auch gesagt, dass er diese Aufstellungsentscheidung jederzeit wieder machen würde, weil es aus seiner Sicht nicht an der Aufstellung lag. Selbstverständlich, das haben wir auch gesagt, als wir auf der Tribüne waren und gesehen haben, dass nach der Einwechslung von Saad und vor allem von Manolis Saliakas ein ganz anderer Zugriff auf der rechten Seite erfolgte, auf der linken, durch Elias Saad wieder das Momentum, das Chaos, das dieser erstaunliche junge Spieler in der Lage ist zu fabrizieren, dass dieses Chaos zugeschlagen hat und dass damit solche Mannschaften wie Düsseldorf eben nicht so richtig gut zurechtkommen, vielleicht besser mit der Spielweise von Lars Ritzka und Treu auf der linken Seite. Wer weiß es so genau? Ich finde es aber faszinierend, dass, also zumindest in der Fankommunikation, die ich überblicken kann, Fabian Hürzeler ordentlich Fett abgekriegt hat. Und ich vermute einfach, dass also beim Kicker habe ich eine Vermutung, die grenzt schon an sowas wie eine Verschwörungstheorie. Aber ich hatte das schon mal gesagt, der Kicker ist sehr gut informiert in der Regel, wenn es um Interna des FC St. Pauli geht. Er sitzt in Nürnberg, in einer Stadt, in der auch ein sehr bedeutender Funktionär des FC St. Pauli lange, lange Zeit gewirkt hat. Ich sehe da keine direkten, unmittelbaren Zusammenhänge, aber doch durchaus habe ich öfter das Gefühl, dass der Kicker tatsächlich so ein bisschen aus der Bornemannschen Sicht auf den FC St. Pauli schaut. Das mag nur eine Wahrnehmung sein. Aber der Kicker hat so ähnlich verzockt, vercoacht, verbohrt, versagt. Hürzeler ist an einem schuld. Und jetzt tut er auch, in Anführungsstrichen, so habe ich es gelesen, und jetzt tut er auch noch so, als wäre das alles ganz normal. Also nicht nur der Kicker findet Fabian Hürzeler den Schuldigen an der Pokalniederlage. Das machen auch andere. Ich habe mich da gefragt, wie wäre denn das gewesen, wenn wir 2010 beim HSV, da haben wir uns doch auch alle gewundert, dass Pliquet im Tor stand, oder? Und dass der seine Gräten da überall, seine weißen langen Gräten immer überall noch im Spiel hatte, das war doch eigentlich nicht abzusehen. Also eigentlich haben wir alle gedacht so, ui, Pliqué im Tor, naja, wir sind sowieso unterlegen, das kann ja was werden. 0-4 oder sowas wurde da schon gemutmaßt, dass wir das 1-0 gewinnen, hallo. Das hat keiner gedacht und trotzdem hat man im Nachhinein Holger Stanislawski dafür quasi in den Heiligenstand erhoben, dass er eigenmächtig, ohne das abzustimmen, mit Benedikt Pliqué einen internen Deal gemacht hat. Er hat gesagt, du hältst die Füße still, dafür darfst du das Derby spielen. Darum geht's hier doch eigentlich. Das heißt, er hat das gemacht, was ein Coach macht. Er hat quasi seine Jungs und seine Mannschaft, das Erwartungsmanagement, die Loyalität gemanagt, die unglaublich wichtig ist in so einem Gefüge. Und nichts anderes hat Fabian Hützler auch getan. Ich vermute dahinter ja tatsächlich etwas anderes. Ich vermute eine Art Verletzung, dass Fabian Hürzeler es tatsächlich wagt, zu pokern in seinem Vertrag. Dass wir, in Anführungsstrichen, die wir ihm so eine Chance gegeben haben in Form unseres Sportchefs Bornemann, dass er da nicht vor Dankbarkeit triefend gesagt, ja, natürlich, ich unterschreibe den Vertrag für die nächsten 3-4 Jahre und wenn ich denn doch nochmal rausgekauft werde, dann hat der FC St. Pauli wenigstens was davon, aber ich gebe hier das 100%ige Commitment. Nicht falsch verstehen, ich finde die Forderung von Bornemann, dieses Commitment einzufordern, das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass er bei seiner Linie bleibt. Jetzt aber sozusagen zu missinterpretieren, dass die Verwirrung um seinen Vertragsstatus zu dieser Pokalniederlage geführt haben oder überhaupt Fabian Hürzeler in Frage zu stellen, das halte ich schon für, das ist so ein bisschen küchenpsychologisch wirksam, finde ich. Denn da spielt irgendwie aus meiner Sicht nur zwei Sachen reinspielen. Entweder ihr habt vergessen, für welchen Verein euer Herz schlägt. Hallo, wir sind der FC St. Pauli. Wir haben das schöne Verlieren haben wir erfunden. Wir haben nicht das andauernd Gewinnen erfunden. Da müsst ihr zum FC Bayern München gehen, obwohl auch die ja diese Saison Demut lernen. Aber nee, das ist mir alles zu einfach, denn Spiele wie das von Dienstagabend verliert immer die ganze Mannschaft, wahrscheinlich sogar das ganze Stadion. Und es sind immer Kleinigkeiten. Selbstverständlich macht Hartl das 100%-Ding, dann wäre das egal gewesen. Gewinnt auch nur einer der Boys in Braun ein oder zwei Zweikämpfe mehr, als er das sowieso schon tut, dann wäre es egal. An Burchard und seinen beiden Fehlern manifestiert sich einfach nur diese Niederlage. Verloren haben wir alle schön zusammen. Und da zitiere ich gerne mal Tobi auch aus diesem Podcast, der auf unserer Diskussion, die habe ich euch auch im Blogartikel verlinkt, auf St. Pauli Social. Übrigens, wir sind jetzt inzwischen ein bisschen mehr. Es haben sich nach meinem letzten Aufruf 5 neue Leute angemeldet, von denen auch einige aktiv geworden sind. Und herzlich willkommen unter anderem Punk Sauli, der wild mit diskutiert hat bei der Frage, an wem hat es denn jetzt eigentlich gelegen? Und Tobi hat da auch noch ergänzt, also dafür irgendjemanden ausfindig zu machen, waren es zu viele Komponenten, die gestern schiefgegangen sind. Also sogar Smith hat einen Fehlpass gespielt, 1-11, Ausrufezeichen 11-11-1-1. Es haben so viele Dinge nicht geklappt, wie sie normal funktionieren. Und jetzt bitte abhaken und einfach aufsteigen. Und das ist die zweite Geschichte, die ich jetzt irgendwie höre. Ich tue auch gleich 2 € in die Phrasenkasse. Jetzt kann man sich sehr schön auf die Liga und den Aufstieg konzentrieren. Etwas, was dem HSV auch nicht geholfen hat in letzter Zeit. Aber naja, wer weiß, ob wir es besser machen. Ich fand es nur ein bisschen lustig, dass ich jetzt anfangen muss, Fabian Hürzeler zu verteidigen. Also ich, der noch vor einem halben Jahr angegangen worden bin dafür, dass ich mir einen Spitznamen für ihn ausgedacht habe, oder ein Dreivierteljahr ist das her, der, und das haben viele missverstanden, nicht aus mangelndem Respekt entstanden ist, sondern aus einem ganz anderen Grund. Ich nenne ihn nach wie vor immer noch freundschaftlich verbunden, also einseitig freundschaftlich verbunden mit Hürzi Baby. Lustig fand ich ja, dass Markus im letzten Podcast, ich bin mir sicher, eher aus Versehen ihn Hürzelmeier genannt hat. Ich habe das nicht rausgeschnitten, weil ich das so lustig fand. Ich habe es auch erst gehört, als ich mir den Podcast nochmal angehört habe. Also Hürzeler, Hürzi, Hürzi Baby oder Hürzelmeier, je nachdem. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem drin, dass er so aufgestellt hat, wie er aufgestellt hat. War nur tatsächlich überrascht, welchen Unterschied es später gemacht hat, wenn als Saad und vor allem Manolis Saliakas gespielt haben. Da muss man sagen, ohne Saliakas haben wir auf der rechten Seite keine Chance. Das ist schon irre, welchen Unterschied dieser Mann macht, der ja nicht im Fokus der großen Publikumslieblinge wie Erik Smith oder Jackson Irvine oder Marcel Hartl, vielleicht noch ein Jo Eggestein liegt, sondern ganz, ganz bodenständig auf der rechten Seite sein Fußballhandwerk nachgeht. Und ehrlich gesagt, dieser kleine Podcast, ja, von der ersten Minute an ihm verfallen ist. Markus, Willi und ich sind auch da einer Meinung, wenn es einen Spieler gibt, den wir als Podcast-Crew jederzeit umarmen würden und würdet ihr mehr Griechisch können und wir mehr Griechisch können, hätten wir ihn auch garantiert schon eingeladen, dann ist es Manolis Saliakas. Ja, so viel zum Pokalspiel. Ich war dann, vielleicht noch ganz kurz. Der erste Eindruck, den ich hatte, als ich ins Stadion kam, es war wirklich schön, also dieses Monsternetz nicht mehr vor der Nase zu haben. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ob ihr es euch überhaupt interessiert, aber das Netz wurde nicht in seiner Netzstärke verändert, sondern es wurde einfach nur dort noch hochgezogen, wo es die DFL vorschreibt, nämlich von einem Strafraum Eck zum anderen, hinter dem Tor und dann auch nur halb hoch. Das bedeutet aber, dass sowohl der Gästeblock als auch die Leute hinter dem Tor durch dieses massive Netz nach wie vor geguckt haben. Auch da gab es Äußerungen, dass man da nicht so richtig gut durchgucken kann. Ich persönlich habe mich an der Stelle, wo wir stehen, dann doch sehr gefreut, dass man frei aufs Spielfeld blicken kann. Und am meisten gefreut habe ich mich darüber, dass mich mehr als eine Person angesprochen hat, die sich dafür bedankt hat, dass ich auch sagen unter den hämischen Kommentaren der Kollegen auf der Gegengrade und sonst wo Haupttribüne, Stehplätze, wo man gerne sitzt, Sitzplätze, wo man gerne steht, wie auch immer, dass ich da weitergemacht habe, obwohl es ja so ein bisschen genervt hat, sowohl den Verein als auch meine HörerInnen und LeserInnen. Aber dass ich durchgehalten habe, fanden sie gut. Es gab sogar Leute, die behauptet haben, dass dieses Netz nur so schnell verschwunden ist, weil ich da so genervt habe. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das wäre auch so passiert. Aber die Artikulation der Wut und der Traurigkeit, die nicht nur mich umfasst hat, sondern alle anderen um mich herum auf der Nord, den Finger in die Wunde zu legen, dass der FC St. Pauli einfach eine unfassbar schlechte Kommunikation an den Tag gelegt hat. Nicht nur mit mir, sondern auch mit Beteiligten, die das auf dem internen Weg gemacht haben, wie dem Nord-Support zum Beispiel. Das war schon wert, das immer wieder anzusprechen. Das war auch wert, sich da sozusagen hämische Kommentare abzuholen. Ich weiß inzwischen, dass ich mich beim FC St. Pauli nicht auf die Kurvensolidarität oder Solidarität meiner Mitfans auf der Gegenralle beispielsweise verlassen kann. Vielleicht inspiriert mich das ja zum kleinen gegengeraden Rand. Ich habe schon was im Kopf. Mal gucken, die Tage kommt da vielleicht noch was. Aber das ganze Thema wollte ich eigentlich abhaken, habe ich auch abgehakt. Wir haben schön gesehen, eine wunderschöne Niederlage gesehen und am Ende habe ich dann mal einen Schal rausgeholt und You Never Walk Alone angestimmt, und aber auf der Nord hat keiner so richtig mitgemacht. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, dass S. Punkt das auf der Gegengerade auch versucht hat, aber auch kein Gehör oder Mitsänger, Sängerinnen gefunden hat. Vielleicht, liebes Millantor, arbeiten wir da doch nochmal dran, wenn wir das nächste Mal so schön verlieren und so schön spannend verlieren und die Jungs sich in unserem Sinne an der Vollendung des Tages verdient gemacht haben, dann lass uns doch ein schönes You Never Walk Alone für die Jungs singen. Ich glaube, das haben viele der Spieler noch gar nicht so in dieser Intensität erfahren, dass sie einfach nicht alleine gelassen werden, wenn sie verlieren. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Uhr es genau war, als ich aus dem Stadion kam, aber es war schon so spät, dass die Kollegen vor der Weinbar gesagt haben, ja, nee, wir machen gar nicht erst auf. Denn wenn wir aufmachen, dann kommen wir vor 4 Uhr morgens sowieso nicht hier raus und die meisten von uns müssen arbeiten. Und da habe ich gedacht, ja, eigentlich vollkommen sinnvoll. Das kann keiner von Ehrenamtlichen erwarten, dass sie sich da für uns Suffköppe die Nacht um die Ohren schlagen und dann auch noch mit 2 Stunden Schlaf oder so zur Arbeit fahren. Nee, vollstes Verständnis, und ich fand das auch ganz gut, denn ich hatte so 2-3 Bier getrunken. Weil ich mein Bierboykott ja wegen des abgehängten Netzes wieder ad acta gelegt hatte. Außerdem war Flutlicht, da fällt das Ganze sowieso leichter. Und das waren keine minus 3 Grad, da fällt das auch leichter, Bier zu trinken. Auf jeden Fall, das erwähne ich nur, weil es für die nächste Geschichte, die ich an diesem Tag erlebt habe, so ein bisschen wichtig ist zu wissen. Ich bin also eigentlich gar nicht so niedergeschlagen, sondern schon, ja, es war einfach ein Pokalfight, der hätte auch anders ausgehen können, dass wir uns zurückgekämpft haben, hatte mich eigentlich doch fröhlich gestimmt. Also wollte ich nach Hause schlendern und bin dann an der Gegengerade vorbei, haben noch ein paar Leuten Tschüss gesagt und dann bin ich da, wo die Übertragungswagen und die Mannschaftsbusse parken in diesem Bereich, den erreiche ich gerade, als da so 2 Düsseldorfer stehen, die so ein bisschen sich unterhalten und wahrscheinlich gerade und überlegen, wo sie denn noch hingehen oder auch nicht. Den beiden habe ich dann gratuliert zum Weiterkommen, und in dem Moment, wo wir uns kurz unterhalten, springen da so 3, 4, 5, 6 Leute von hinten uns an, und der eine mopst dem Düsseldorfer den Schal auf eine sehr rüde Art und Weise, und sie rennen weiter und schreien noch irgendwas Unflätiges. Und ich lasse mich sofort hinreißen und sage zu dem einen von den beiden, den hole ich dir wieder, und latsch hinter den Pennern hinterher. Und erwischt den einen auch vom Eingang zum Fanladen. Und anstatt das einzusehen, sich so ein bisschen auch ertappt zu fühlen, macht er sich gerade und beschimpft mich. Und dann dachte ich auch ganz kurz, Alter, na, was machst du jetzt? Auch da spielt das Bier wieder eine Rolle. Ich habe mich dann durchaus nicht ins Boxhorn oder irgendwo anders hinwegjagen lassen. Was auch daran lag, dass seine Kollegen um ihn herum wohl auch auf ihn eingewirkt haben. Er hat den Schal zurückgegeben, aber stand so vor mir wie so ein Rumpelstilzchen, hat die ganze Zeit irgendwie du Schwanz, du Schwanz, du Schwanz gesagt. Das alleine fand ich schon so lustig, dass ich gar nicht so, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Außer, dass die Erklärung, dass da Leute mit Gästeschals vor der Gegengerade rumlaufen, weil sie auf dem Weg zu irgendeinem Parkplatz sind, ein Grund wären, ihnen die Schals zu mopsen oder sie sonst wie anzugreifen, natürlich überhaupt nicht meine Zustimmung fand. Also, Mann, Mann, Mann. Ich fand das auch ein bisschen doof, dass ich damit Ü50 der Einzige war, der sich da, der dem Jungen auch mal durchaus mit Schwitzkasten oder so gezeigt hat, dass das nicht geht. Ich finde, dass darauf sollten wir uns verständigen. Also gegen pöbelnde, selbstprovozierende Gruppen von Gästefans, die da marodieren vor unserem Fanladen rum, räubern, ja, gar kein Problem. Dagegen muss man sich wehren. Aber die beiden waren da wirklich an Harmlosigkeit nicht mehr zu überbieten. Das war reine Testosteron-Scheiße, die da abging. Und deswegen wollte ich euch das nur mal erzählen. Also im Moment scheint das noch hinzuhauen, selbst wenn ich 2-3 Bier getrunken habe, dass ich die zumindest zum Nachdenken bringe. Das ist ja schon mal was. So. Jetzt habe ich von der Dings erzählt. Jetzt spielen wir gegen Fürth. Gegen Fürth. Am Wochenende. Und da freue ich mich schon drauf. Weil das wird ein Knackespiel, mein lieber Scholli. Der erste gegen den zweiten. HörerInnen unseres Podcastes werden wissen, dass ich die Mannschaft von Greuther Fürth zu den Aufstiegsfavoriten gezählt habe am Anfang der Saison und ich tue das natürlich immer noch. Inzwischen mit einiger Unterstützung meiner Podcast-Kollegen, die damals ein bisschen komisch geguckt haben. Aber ist euch schon mal aufgefallen oder habt ihr euch schon mal überlegt, was aus diesem Verein hätte werden können, wenn wir an Rashid Assouzi festgehalten hätten oder an Stöver? Also die ersten vier Plätze, die um den Aufstieg zur Bundesliga mitspielen, werden belegt von einem aktuellen oder ehemaligen Sportchef des FC St. Pauli, nämlich Stöver, Assouzi und jetzt Bornemann. Und was dabei rauskommen kann, wenn ein Andreas Bornemann in Ruhe 3+ Jahre werkeln kann, da überlegt man sich natürlich, was wäre passiert, wenn Assouzi 3+, 4+ Jahre bei uns hätte werken können. Was wäre passiert, wenn Uwe Stöver noch 2-3 Jahre die Zeit gehabt hätte, mit Kolczynski oder sonst irgendjemandem am Aufstieg zu feilen? Wären wir da vielleicht schon längst in der Europa- oder Champions League wie das heimliche Vorbild Union Berlin? Ich weiß es nicht, aber ja, es ist mir aufgefallen und das wollte ich mit euch teilen, damit ihr das vielleicht mit mir diskutieren könnt. Diskutieren könnt ihr mit mir entweder in den Kommentaren unter diesem Blogbeitrag, an den ich das nochmal anhänge, oder ihr schickt mir an die Impressums-E-Mail eine E-Mail oder noch viel lieber, habe ich im Fediverse-Diskussion mit euch. Mein Account ist sanktpop@sanktpauli.social. Hier geht nochmal die Einladung an alle, die im Fediverse unterwegs sind und eine Instanz suchen. Die Instanz stpauli.social ist offen im Moment. Ihr könnt euch registrieren. Wenn ihr mir nicht vollkommen suspekt seid, dann werde ich euch auch zulassen. Das geht eigentlich ratzefatze. Und ich bedanke mich natürlich wie immer bei den 13 SupporterInnen unseres Podcastes. Ihr seid toll. Für euch machen wir das alles und natürlich für all die anderen 500 bis 1000 Leute, die uns hier regelmäßig den Podcast anhören. Ihr seid auch toll. Und wenn nur jeder Zehnte mir zurückschreibt, dann oder jede Hundertste mir zurückschreibt, dann kriege ich mindestens 5 bis 10 E-Mails, was ihr von unserem Podcast haltet, wie eure Haltung zum Pokal aus denn so ausfällt. Ob M. wieder bei diesem Solo-Podcast eingeschlafen ist oder ob der zu kurz war, soll ich noch länger labern, M., damit du gut einschlafen kannst. Oder sagt ihr, nee, ich fahre eine Viertelstunde zur Arbeit, da reicht das vollkommen, bitte nicht länger. Willi ist noch im Skiurlaub, Markus hat extrem wenig Zeit und ist immer schlecht zu greifen. Aber wir werden garantiert die nächsten Tage, vielleicht sogar nächste Woche, eine Episode wieder in der Taverne aufleben. Mal sehen, ob Tobi auch mal wieder Zeit hat und Lust hat er bestimmt. Das heißt also, ihr werdet wahrscheinlich nach diesem Solo-Podcast, dem zweiten Folge, demnächst wieder einen aus der Taverne oder von Günther Mast seinem Schreibtisch erfahren. Wenn ihr Markus gut findet oder Willi oder vielleicht meine Stimme gerne hört, dann gebt uns doch ein Bier aus unter steadyhq.com/St. Pauli. Da findet ihr kleine Pakete, mit denen ihr uns unterstützen könnt. Wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank an die 13, die das schon machen. Da bleibt schon das eine oder andere Bier übrig. Und mir bleibt nur, mich zu bedanken für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch eine gute Heilung nach dem Pokal aus und auf dass wir uns gegen Greuther Fürth im Stadion wiedersehen. Bis dahin, das ganze Stadion. Oh.